In den Schwimmbädern hätten wir jetzt jede Menge Platz, wenn wir denn rein dürften. Sie merken schon, da bleiben wir im Konjunktiv. So ein Schwimmbad ist ein idealer Ort für ein Virus, um sich zu verbreiten. Deshalb muss auch dort erstmal alles unternommen werden, um eine Ansteckung zu verhindern. Die Stadt Frankfurt will zum Beispiel ihre Hallen und Schwimmbäder wahrscheinlich erst im Juni oder Juli nach und nach wieder öffnen. Die Angst davor, sich anzustecken, ist nach wie vor präsent. Das sehen wir auch an den Fragen, die wir jeden Tag bekommen von unseren Hörerinnen und Hörern, also von Ihnen. Antworten darauf gibt's heute von Professorin Maria Fehreschild. Sie ist Leiterin der Infektiologie an der Uniklinik in Frankfurt. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Professor Fehreschild, uns haben einige Fragen erreicht rund um das Thema Baden und Gewässer. Inwieweit kann man sich dort mit dem Virus anstecken? Zum Beispiel schreibt Eva Köttker: Hallo, wir sind eine Großfamilie, also Großeltern, Kinder, Enkelkinder. Zurzeit halten wir Großeltern Abstand, so gut es geht. Auf unserem Grundstück gibt es aber eine Sauna und einen kleinen Naturschwimmteich. Welche Gefahren gibt es da für uns, wenn wir alle weiterhin die Sauna benutzen und anschließend im Teich schwimmen? Halten sich die Viren dann in dem kleinen Naturteich, möchte sie wissen.
Bei der Sauna finde ich es eigentlich bedenklicher, wenn die das alle zusammen nutzen, weil ja das Virus gerade über Aerosole besonders gut übertragen wird. Und in einer Sauna ist es schön warm und feucht. Es gibt sehr viel Aerosol. Das finde ich eigentlich eher bedenklicher, wenn die da hintereinander reingehen, weil man auch nicht genau sagen kann, wie lange sich das dann da hält. Was den Teich angeht, gut ist erstmal, dass der Teich draußen ist und nicht drinnen. Aber ungünstig ist, dass ein Naturteich eben kein Chlor enthält, was eben natürlich auch schützen würde. Und man weiß nicht genau, wie gut sich Viren eben in solchen Naturgewässern halten, also diese Viren spezifisch. Deshalb kann man da jetzt nicht so einfach sagen, das ist kein Problem, das wäre nicht ganz richtig.
Und Jens Witte fragt, wie steht's eigentlich um die Infektionsgefahr in Swimmingpools, also in Hotelanlagen etwa? Chlor soll dem ja entgegenwirken, dem Virus, aber Wasser überträgt bekanntlich das Virus. Also da gibt's so zwei Aspekte, die ihn so ein bisschen verunsichern offenbar.
Genau, also er sagt das ja auch schon selber, was ich eben schon zu den Naturteichen sagte. Erstmal hält sich ein Virus gut in Wasser, aber das Chlor wirkt auf der anderen Seite entgegen. Also sagen wir mal, er will unbedingt schwimmen gehen, dann würde ich eher in einem geklorten Freibad schwimmen gehen als eben in einem Naturgewässer.
Was ist denn, wenn man sich auf dem Wasser bewegt? Das will zum Beispiel Frau Häusner wissen. Die möchte mit ihrem Mann auf einem nahegelegenen Gewässer paddeln. Kann man das ohne Bedenken machen?
Auch da ist es natürlich so, klar, wenn ich sage, ich kann nicht sicher ausschließen, dass sich das Virus im Wasser hält, dann kann ich natürlich auch durch Wasserspritzer das wieder abbekommen. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit der Übertragung dann noch mal kleiner, als wenn ich im Wasser schwimme und vielleicht aus Versehen auch mal ein bisschen Wasser verschlucke, was man sowieso ja nicht tun würde in dieser Situation, möglichst.
Gehen wir weg vom Thema Schwimmen, bleiben wir aber beim Thema Ansteckung. Renate Gädke arbeitet in einem Kindergarten und sie fragt, wie lange halten sich eventuelle Coronaviren auf den Spielgeräten? Holz und Seile des Klettergeräts, metallene Schaukelketten, Sand und die Kunststoffumrandung des Sandkastens.
Das ist auch keine einfache Frage. Also auch dies ist wieder ziemlich vielschichtig. Grundsätzlich kann sich das Virus ziemlich lange auf Gegenständen halten, aber ob es dann noch ansteckend ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Virus auf die Oberflächen verteilt wurde. Und bei Kindern ist es ja oft gerade im Kindergartenalter auch schwer zu vermitteln, dass sie jetzt vielleicht nicht, wenn sie gerade dann doch mal in die Hand genießt haben, die eben auf das Klettergerüst nicht ablegen sollen. Ne? Das ist, glaube ich, nicht vermittelbar. Mhm. Aber insgesamt würde ich hier sagen, Spielplätze sind ja sowieso geschlossen. Es geht hier also um einen Spielplatz im Kindergarten. Und ich glaube, innerhalb des Kindergartens gibt es andere Übertragungsrisiken, die viel höher sind als das Klettergerüst, nämlich einfach der Kontakt zwischen den Kindern, dass die mal ihr Becherchen teilen oder ja, sich einfach gegenseitig berühren, weil sie eben kein so großes Bewusstsein haben für die Problematik.
Dann kommen wir zum Thema Sport. Frank Wibbeke hat eine Frage zum Amateurfußball. Was ist da realistisch, möchte er wissen? Wird man da abwarten, bis es einen Impfstoff gibt oder ein Medikament? Was wäre, wenn das erst in ein oder zwei Jahren der Fall ist? Oder wie bei anderen Viren, also HIV, nie ein Impfstoff gefunden wird? Betont sei hier, dass die Frage auf den Amateurfußball und nicht auf den Profisport abzielt.
Wenn man jetzt das aus rein infektiologischer Sicht sehen würde, würde man sagen, ja, da sollten wir warten, bis wir eine Herdenimmunität haben oder eine Impfung und dann können wir uns wieder treffen. Aber man muss sich natürlich immer vor Augen halten, dass man auch schon vor dieser Pandemie versucht hat, einen SARS-Impfstoff zu entwickeln und damit bisher nicht erfolgreich gewesen ist. Jetzt ist es natürlich so, dass viel mehr Ressourcen in diese Bemühungen gesteckt werden. Das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es gelingen kann. Aber auch das ist keineswegs trivial, so einen Impfstoff zu entwickeln. Und auch allein die klinischen Studien nehmen ja einen großen Zeitaufwand in Anspruch. Die Personen, die man dann impft, muss man ja auch erstmal beobachten, ob sie denn krank werden oder nicht. Und allein diese Beobachtungszeit nimmt ja auch schon wieder viele Monate in Anspruch, um das überhaupt auswerten zu können. Also ich glaube, man muss Szenarien auch durchdenken, ohne immer zu sagen, naja, dann warten wir, bis die Impfung da ist. Ich persönlich würde mich darauf nicht verlassen.
Manche Leute sind sich auch nicht sicher, ob sie zur Risikogruppe gehören. Justine Will zum Beispiel hatte das Pfeiffersche Drüsenfieber. Macht sie das jetzt besonders anfällig, möchte sie wissen.
Das würde ich jetzt spontan nicht denken, außer es gibt da noch andere Dinge, die sie mir gerade vielleicht nicht verraten hat, aber allein diese Tatsache würde sie nicht besonders anfällig machen.
Dann haben wir einige Fragen gesammelt zum Thema Immunität, genauer gesagt zur sogenannten Herdenimmunität, die Sie ja eben auch schon erwähnt haben. Konrad Schiller fragt zum einen, ob es nicht sinnvoll ist, möglichst bald alle gesundheitlich stabilen Personen einer geringen Coronavirenlast auszusetzen. Und zum anderen schlägt er vor, den Antikörpertest weiterzuentwickeln, alle Menschen zu testen und alle, die positiv auf Antikörper getestet wurden, die können dann gekennzeichnet durch einen umzuhängenden Ausweis wieder ganz normal leben. Was meinen Sie dazu?
Ja, das klingt erstmal sehr pragmatisch und praktisch, aber hat beides auch seine Probleme. Also erstmal der erste Punkt mit der Exposition. Also auch im Kontext von diesen Impfstudien denkt man darüber nach, Probanden zu exponieren. Man sieht das aber sehr kritisch im Moment, weil wir ja noch nicht ganz verstanden haben, welche Faktoren eigentlich zu einem schweren Verlauf führen. Und es ist zwar selten, aber mitunter werden ja auch junge, gesunde Menschen sehr krank und wir verstehen eigentlich nicht, warum. Deshalb würde ich persönlich jetzt eher von dieser Strategie grundsätzlich von abraten.
Grundsätzlich nochmal gefragt, ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll, so einen Antikörpertest zu machen, bis wir eine sogenannte Herdenimmunität haben, also bis etwa 60-70% der Leute immun sind in der Bevölkerung?
Okay, das wäre jetzt die zweite Frage von Herrn Schiller, genau. Mhm. Die Antikörpertests sind aus meiner Sicht noch nicht so belastbar, dass man die wirklich nutzen kann, um zu sagen, diese oder jene Person ist immun. Erstmal zeigt der Test ja nur an, dass eine Auseinandersetzung stattgefunden hat mit dem Virus. Und so genau, wie wir das gerne hätten, sind die meisten Tests auch nicht. Das heißt, es gibt auch mal falsch positive oder falsch negative Ergebnisse. Und es ist aus meiner Sicht gefährlich, daraus abzuleiten, dass eine Person immun ist. Das ist nämlich nicht dasselbe. Und Personen wiegen sich dann vielleicht in einer falschen Sicherheit, weil sie denken, sie wären immun, sie sind es aber gar nicht.
Olivera Mautner hat die Information, dass in China Zusammenhänge mit den Blutgruppen festgestellt wurden. So sei man mit BG, also mit Blutgruppe 0, weniger stark betroffen, als mit Blutgruppe A zu erkranken. Deshalb möchte sie gerne wissen, konnten diese Zusammenhänge hier in Deutschland bzw. Europa auch festgestellt werden?
Aus Europa und auch speziell Deutschland sind mir solche Daten jetzt noch nicht bekannt. Man muss aber auch sagen, dass im Moment täglich so viel publiziert wird, dass man da auch mal was übersehen kann. Aber bisher habe ich das noch nicht gesichtet, so ein Ergebnis.